Starten wir mit der vierten Session, Data Center Automatisierung mit System Center 2012. Wieder das bekannte Bild, IT as a Service. Wir werden uns jetzt mit den Herzstücken dieser Plattform beschäftigen, nämlich dem Service Manager und dem Orchestrator. Der Service Manager ist im Prinzip genau dieses Bindeglied, wenn es darum geht, die ganzen Services einmal abzubilden in einen Servicekatalog auf Basis von Konfigurationsinformationen. Und der Orchestrator unterstützt uns dann bei der Automatisierung, bei der technischen Automatisierung. Gut, was steckt hinter dem System Center 2012 Service Manager? Wie ist dieser aufgebaut? Also wir haben prinzipiell einmal diese Basisplattform, das ist unsere zentrale Konfigurationsdatenbank. Das heißt, die enthält einmal die ganzen Configuration Items, die wird vorbefüllt durch zum Beispiel Active Directory. Das heißt, Active Directory hat relativ viele Informationen über die IT, das heißt, da stehen Benutzer drinnen, da stehen Computerobjekte drinnen. Diese ganzen Informationen saugen wir mal vom Active Directory ab und bringen sie in unsere zentrale Konfigurationsdatenbank. Gleiches machen wir mit der System Center Plattform. Das ist vielleicht jetzt auch im Unterschied zu den Vorgängerprodukten, hat so ziemlich jedes System Center Produkt einen Connector. Bei der vorhergehenden Version hatten wir zum Beispiel schon Konnektoren Richtung Config Manager, weil der ist ja klassisch dafür prädestiniert, Inventarisierung zu machen. Das heißt, da haben wir schon relativ viele Informationen Richtung Hardware, Richtung eingesetzter Software, Richtung Updates. Und genau diese Informationen verknüpfen wir untereinander. Das heißt, sobald wir im Active Directory zum Beispiel ein gewisses Computerobjekt haben, verknüpft der Service Manager automatisch die Informationen über die Hardware mit der Software. Das heißt, wir haben im Prinzip hier die Möglichkeit, zentral in die Konfigurationsdaten der kompletten IT-Landschaft einzusehen. Und das ist im Prinzip nur ein Konfigurationsaufwand von ein paar Klicks. Das heißt, wir richten die Konnektoren ein. Das komplette Synchronisieren macht er vollautomatisiert. Das Interessante an der Technologie ist, wir haben im Prinzip mit ein paar Mausklicks eine fixfertige CMDB aufgebaut auf Basis von Active Directory und der System Center Plattform. Was braucht man noch dazu? Für IT Service Management braucht man natürlich irgendwo Formularwesen. Das heißt, wir müssen irgendwo Sachen eingeben. Wenn wir zum Beispiel Change Management machen, müssen wir ja unsere ganzen Konfigurationsdaten eingeben, unsere Aufträge vergeben. Wir haben entsprechend eine Workflow Engine mit drinnen. Ja, da braucht man natürlich entsprechend Genehmigungen für Prozesse. Und wir haben natürlich das ganze Thema Inventarisierung mit drinnen und Reporting. Das heißt, wir haben neben der CMDB auch das angesprochene Data Warehouse. Und das ist jetzt interessant, weil genau dieses Data Warehouse wird von allen System Center Produkten optional verwendet. Das heißt, neben der klassischen Konfigurationsdatenbank haben wir auch alle, sagen wir mal, Live-Daten, historischen Daten im Data Warehouse drinnen und die zapfen wir dann für unser Reporting an. Darauf aufbauend gibt es dann die entsprechenden Lösungen. Das sind wieder in Form von Prozess-Management-Packs. Das heißt, je nach Anforderung, die ich machen möchte im Bereich IT Service Management, das kann zum Beispiel zu einer klassischen Helpdesk mit Incident und Problem Management, nehme ich genau diese zwei Pakete her und spiele sie in das System ein. Für uns natürlich interessant ist vor allem das Thema Service Requests aus IT as a Service. Das heißt, wir wollen hier natürlich Service Requests an die IT stellen. Dafür gibt es ein eigenes Prozesspack, das wir hier im Prinzip einspielen. Neu ist auch das Thema Release Management. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Change Requests zusammenfassen möchte, dann hätten wir zum Beispiel Release Management zur Verfügung, um hier geordnete Releases ins Environment zu bringen. Aber was gibt es dann noch? Es gibt dann den Bereich Compliance Management. Das heißt, der Service Manager hat auch die Möglichkeit, klassische Compliance-Tätigkeiten abzubilden. Es kann nicht sein, zum Beispiel, ich muss irgendeine ISO-Norm erfüllen, zum Beispiel ISO 27000 für Informationssicherheit. Ich hätte vielleicht gerne ein bisschen Acrobit-Steuerungselemente mit drinnen, ich hätte gerne ein bisschen ITIL mit drinnen. Man kann im Prinzip dem System bekannt geben, was ich gerne für Frameworks hätte und auf Basis dieses Frameworks baut man meine Kontrollobjekte zusammen. Das Ganze ist natürlich wieder verknüpft, zum Beispiel mit einem Config-Manager. Das heißt, klassische Audit-Tätigkeiten, zum Beispiel Überprüfung einer Passwort-Policy, die gibt es fast in jedem Framework. Das würde dann automatisiert der Config-Manager durchführen und dann wieder an unseren Service-Manager zurückmelden. On top hätten wir dann das Self-Service. Primär gedacht natürlich über Self-Service-Portal. Das 2012 hat jetzt ein eigenes Portal auf Basis von SharePoint Foundation. Bis dato war es nur Web-Applikation, jetzt haben wir da wesentlich mehr zur Verfügung. Und wir können natürlich über entsprechende andere Wege, ob das jetzt E-Mail ist, ob das ein mobiler Client ist, mit unserem Service-Manager interagieren. Das war mal sozusagen die Basisplattform, die wir hier für den Service-Manager verwenden. Wenn wir uns das jetzt einmal aus dem Bereich IT as a Service ein bisschen anschauen, das heißt klassische Service-Requests, dann passiert sowas in klassischen 6 Schritten. Das heißt, die Erstellung eines Service-Requests wären die linken 3 Schritte. Das heißt, im ersten Schritt überlege ich mir mal, was brauche ich eigentlich für das Service? Brauche ich da in der Automatisierungsworkflow dahinter? dann würde ich mir im Prinzip grafisch dieses Runbook, diesen Workflow zusammenbauen. Zum Beispiel die Provisionierung einer virtuellen Maschine, da sind mehrere Komponenten beteiligt. Das würde ich mal in einem Runbook grafisch zusammenbauen. Das werden wir dann noch anschließend sehen in einer Demo zum Orchestrator. Das heißt, wenn ich einmal dieses Runbook gebaut habe, dann kann ich das direkt dem Service Manager bekannt geben und der hat das in der CMDB zur Verfügung und ich kann es in meinem Servicekatalog verwenden. Das heißt, der zweite Schritt wäre im Prinzip schon der Aufbau dieses Services im Servicekatalog. Das heißt, der greift dann optional natürlich auf das Runbook zurück und ich kann dann hier entsprechend einen Service-Request generieren im nächsten Schritt. Das heißt, da muss ich mir dann überlegen, was brauche ich für Eingabefelder. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue virtuelle Maschine provisionieren möchte, kann ich zum Beispiel dem Endbenutzer auswählen lassen, was hätte ich denn gern für einen Maschinenname. Das heißt, solche Übergabeparameter definiere ich dann im nächsten Schritt, nämlich im Service-Request und dann publish ich das Ganze im Service-Katalog. Das heißt, im Service-Katalog im Portal steht dann dieser Service zur Verfügung und kann konsumiert werden. Die nächsten drei Schritte auf der rechten Seite wären dann der klassische Beantragungsprozess vom Endbenutzer. Das heißt, der Endbenutzer geht jetzt auf das Portal, sieht, hoppala, da gibt es einen neuen Service-Request, ich kann eine neue virtuelle Maschine anfordern, klickt da drauf, füllt seine Daten aus. Im nächsten Schritt, im Invoke-Schritt sozusagen, läuft dann das Runbook. Das heißt, das Runbook nimmt dann die Parameter, die der Endbenutzer im Portal eingegeben hat und provisioniert Maschinen, löst Bestellungen aus, was auch immer hier im Runbook hinterlegt ist. Und der sechste Schritt wäre so der Monitoring-Zyklus. Das heißt, wir schauen natürlich immer nach, in welchem Zustand befinden sich die Service-Requests, um hier eventuelle Eskalationen treiben zu können. Das Ganze kann man natürlich dann mit entsprechenden Approval-Workflows hinterlegen. Das heißt, nur weil ich jetzt die Berechtigung habe, da jetzt da 20 virtuelle Maschinen mir auszusuchen, heißt das noch lange, dass das wirklich auch genehmigt wird. Das heißt, ich kann hier natürlich auch Genehmigungsschritte einbauen. Das wäre mal sozusagen die Idee vom IT-Service-Management, IT-as-a-Service-Beantragung. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, so einen klassischen IT-Service-Management-Prozess, ich habe in dem Fall Release-Management rausgenommen, weil es der neueste Prozess ist in dem ganzen Konglomerat, weil bis dato war Incident-Management, Problem-Management, Change-Management, das gab es ja schon in der Vorgängerversion, neu ist jetzt Release-Management. Das ist nichts anderes, als ich möchte hier meine Change-Requests in geordneter Form in die Landschaft ausbringen. Das heißt, im Normalfall schaut es so aus, ich habe zum Beispiel hier mehrere Projekte, drei Projekte, die haben verschiedene Change-Requests im Service-Manager dokumentiert. Das heißt, da gibt es in dem Fall mehrere Change-Requests, CR3111, wie auch immer. Und diese Change-Requests gilt es nun in geordneter Form in, das System, in die Landschaft zu bringen. Deswegen gibt es hier Releases, in dem Fall klassisch aufgeteilt nach Monaten, ein Jänner-Release, ein Februar-Release, ein März-Release. Und in diesen Releases packe ich dann meine Change-Requests zusammen. Das heißt, hier stelle ich dann sicher, dass Abhängigkeiten geschaffen werden, dass die Change-Requests dann wirklich geordnet und sauber in die Produktivlandschaft übergeführt werden. Und wie das jetzt im Detail ausschaut, wenn wir uns in der Demo anschauen, zum ersten Schritt einmal im Bereich CMDB, wie schaut die Configuration-Management-Datenbank aus, wie richtet man sowas ein? Und im zweiten Schritt dann werfen wir einen kleinen Einblick in das Thema Release-Management. Das ganze Thema Service-Beantragung, IT-as-a-Service, das ist dann das Thema, das wir in der nächsten Session in der System Center 2012 in Aktion herzeigen werden.
Eins, ja. Ich darf Ihnen schnell mal kurz von der Administration zeigen, wie komme ich eigentlich zu der CMDB und auch die anderen Konnektoren einmal vorstellen, die wir dann auch für die dritte Demos dann brauchen werden. Und man sieht hier schon, bin jetzt im Service Manager in der Administrationsbereich und da gibt es eben den Punkt Konnektoren. Und wenn ich eben Create New Connector und da sind eigentlich die ganzen Templates schon hinterlegt. Also wenn man sieht, er würde mich eben fragen nach Active Directory, Config Manager. Ops Manager gibt es zwei. Warum? Der eine ist der reine Alert Connector, wo man dann auch in der in der letzten Session nochmal anschauen wollen, wo es einfach geht um Incidents. Und es gibt aber auch einen Operation Manager CI Connector und das macht eben einfach Sinn, weil sehr viele Informationen durch die Management Packs, was ich Ihnen ja vorher gesagt habe, er kennt ja teilweise die Datenbanken, er weiß AD-Flex über das Active Directory und die werden einfach auch in die CMDB über diesen Connector mit reingeschrieben. Orchestrator werden wir dann auch im Detail sehen, dass wir eben kann von der Automatisierung weiterleben können, aber schauen wir uns einfach mal an, mein Active Directory ist ziemlich einfach. Ich brauche nicht sehr viel. So. Jetzt haben wir das Problem wieder. Das ist mühsam. Gut, oder schon. Ich gebe einen Namen ein, ich sage Enable Connector und hier hätten Sie jetzt die Möglichkeit zu sagen, will ich alles aus dem AD haben Oder ich könnte auch auf UU-Ebene reingehen. Also wenn Sie sagen, ich will nur bestimmte Informationen übernehmen, ich hinterlege einen Account, der die Rechte hat, und dann eben Computer, Printer, User und Groups würde er standardmäßig übernehmen. Und zu dem Zeitpunkt, wenn wir nachher eben sehen, habe ich im Bereich Computer und User einfach mal schon mal alle Daten drin. So. Das ist mühsam. Also in der dritten Session werden wir das über einen Datenstick versuchen, weil das ist. Gut, noch ein anderes Beispiel. Gut, Config Manager ist, Sie werden sehen, das ist nichts Spannendes. Da ist einfach, da wird es nach, fragt er sich nach der Datenbank und dem Server. So. Da haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, welches Management Pack, warum, es gibt jetzt der Connector, wenn Sie ihn anlegen, die Auswahl, ob es 2.7 oder schon 2012 sein soll. Und da habe ich jetzt auch und die Informationen einfach Datenbankserver, Namen und unten zum Beispiel die Collections. Wenn ich jetzt runterkomme irgendwann, ja, da kann ich jetzt auch nochmal einschränken, will ich jetzt ein All-System, was dann habe ich wirklich alles, was ich im Config Manager habe, habe ich dann auch hier mit drin. Gut. Sinngemäß glauben Sie, dass für die anderen Konnektoren ist das dasselbe, je nachdem schaut es halt beim Virtual Machine Manager ein bisschen anders aus und Orchestrator haben es dasselbe, das haben wir es auch noch gesehen, da kann ich auch sagen, wo ich von alle Runbooks habe oder wo ich dediziert reingehen. Wenn ich dann eben dieses getan habe, und dann gehen wir jetzt auf die Windows Computer, und das sind wir jetzt wirklich in der klassischen CMDB drin und da habe ich meine ganzen Informationen und das sieht man schon mal vorweg rausgeführt. Und je nachdem, wo ich halt bin, kriege ich Daten rein, dass das zum Beispiel das ist, was physikalisch ist und oder virtuell so eine Information. Und wenn ich dann halt drauf gehe, so, dann ladet man die Information und da sieht man halt wirklich jetzt dann zu dem ganzen Item die ganzen Informationen, also das sind die Standardsachen vom Namen über IP, MAC-Adresse und sonstige Einstellungen, wer der Primary User ist. Das sind wieder die Sachen, wo wir vorher gesagt haben, die liest er heute aus dem Config Manager raus. Also was wir heuer gesagt haben mit dem Primär Device, könnte ich das übernehmen. Warum da jetzt der Cluster ist, weil das normalerweise keiner angemeldet ist und das ist eine MOM-Operation. Dann haben sie da die ganzen generellen Daten schon mal drin von Memory und dann hätte ich noch unten die Möglichkeiten zu sagen, ist das deployed oder ist der draußen. Also die und diese ganzen Felder, wo man hier wieder hat, die sind wiederum alle anpassbar. Also auch der ganze Service Manager ist komplett anpassbar. Gut, dann schauen wir eben weiter rauf. Gut, dann haben wir den Hardware Flag, das kommt eigentlich alles primär über den Config Manager rein, auch hier die Software, alles was da Software ist und er hat ein Feld, wenn ich das Update Management mache über den Config Manager, dann habe ich auch die ganzen Informationen drin, ob der Server gepatcht ist. Related Items, und das ist natürlich eine der Stärken, die wir haben, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Incident oder ein Change Request aufgemacht habe und das Item eingeführt habe, dann trägt er das automatisch mit, also da muss ich nichts machen, ich weiß automatisch, oder er verlinkt es automatisch und ich könnte jetzt nachschauen, was an diesem Gerät so über die ganze Zeit passiert ist, von Manual Activities bis Change Request und wie gesagt in der Historie, und das dauert jetzt ein bisschen länger wahrscheinlich zum Aufbauen, aber da sieht man jetzt wirklich nach und nach, wann ist das, also erstmalig ist vom AD reinkommen und dann kommt der Config Manager und dann kommt der Ops Manager und wenn irgendein Incident war, schreibt er das permanent drauf und das sehen Sie dann hier, also das ist wirklich die komplette Laufcycle dieses Configuration Items eben über den ganzen Systemen und das ist ja das Vorteil, das wird immer aktuell gehalten, weil die Konnektoren, also der Config Manager per Default einmal am Tag schreibt wieder die Daten und mappt das dazu und ich kann da jederzeit nachschauen, was er da jetzt wieder gerade geschrieben hat, also in diesem Fall waren es Updates. Und dasselbe kommt eben. Gut, Printer habe ich jetzt nicht drin in meinem AD, aber zum Beispiel Software kommt eben alles aus dem ganzen Config Manager raus und dasselbe eben für Software-Updates, also auch hier hätte ich die ganzen Informationen und die ganzen Users. Also ich habe alle sofort meine User drin und konnte die natürlich schon wieder verwenden im Incident, und wir werden dann in der letzten Session eben sehen, im Self-Service-Portal, erkennt ja die ganzen User, und wenn da jemand einen Request oder was aufmacht, ist das automatisiert schon gefleckt und ich habe es einfach drin. Gut, und dann würde ich an Bernhard übergeben. So willst du nicht lesen, gleich machen?
Ja, mache ich gerne. Also. Gut, ich bin jetzt mittlerweile über einen Datensticker eingewählt, vielleicht geht es da eine Spur besser. Was ich mal kurz zeigen wollte, ist generell das Thema Release-Management. Aus einem Beispiel für IT-Service-Management-Prozesse. Das heißt, was wir im Prinzip hier im Service-Manager drin haben, da sind schon mehrere Prozess-Management-Packs inkludiert. Das heißt, wir haben da eingespielt das Thema Incident-Management, Problem-Management, Change-Management und auch die neuen Sachen wie Release-Management und Service-Request-Fulfillment. Das wären so die klassischen Service-Beantragungen. Das kleinste gemeinsame Vielfache ist immer die Aktivität. Das heißt, jeder dieser einzelnen Schritte wie Incident-Management, Change-Management kann eine Aktivität beinhalten. Das kann jetzt manuelle Aktivität sein, das kann eine automatisierte Aktivität über Runbook zum Beispiel sein, das können aber auch Prüfaktivitäten sein. Schauen wir uns vielleicht einmal so einen Incident, so ein Formular an für IT Service Management, in dem Fall Release Management. Also ich habe hier mal drei Release Requests angelegt, zum Beispiel Juni und Mai 2012, und ich habe dann noch einen angelegt, nämlich zum Beispiel die Kalenderwoche. Das ist deswegen interessant, weil ich kann auch Releases in sich verschachteln. Das heißt, in dem Fall habe ich gesagt, okay, der Mai-Release ist mein Major-Release und ich habe im Prinzip darunter noch eigene Release-Zyklen auf Basis von Kalenderwoche. Das heißt, wenn wir uns sowas jetzt einmal anschauen, dann wird im Hintergrund immer ein Formular geladen. Das ist gleich, also generell Incident-Management, Change-Management, Problem-Management, Release-Management baut im Prinzip immer auf der gleichen Art auf, wie ich mit IT-Service-Management oder mit dem System agiere. Ich habe immer mein Formular. Und dann halt je nach Prozess habe ich dann entsprechende Felder auszufüllen. Das heißt, in dem Fall, in dem Release-Management, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, hier einen Titel einzugeben, eine kleine Beschreibung. Dann zum Beispiel die Typisierung, was ist es für Typ, geplant, nicht geplant, was für Kategorie ist es. In dem Fall habe ich gesagt, okay, ich habe hier projektbezogen einen Release. Ich kann aber zum Beispiel auch eine Reparaturaktion haben. Und genau diese Auswahlfelder, die es hier gibt, die gibt es bei uns vordefiniert. Das heißt, das kommt mit dem Management Pack mit. Das Ganze basiert auf dem Microsoft Operations Framework, das wiederum auf ITIL basiert. Das heißt, was wir im Prinzip hier gemacht haben, ist, wir haben auf Basis von ITIL, weil ich sage, ITIL ist ein relativ großes, schönes Rahmenwerk, mit dem kann ich sehr viel machen. Interessante Initiative. Aber das Thema ist, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne einen Service-Test, dann ist es meistens gleich zwei, drei Bücher dicke, die ich mir durchlesen müsste, um einmal zum Prozess zu kommen. Und dann war es eigentlich erst nicht, wo ich anfangen soll. Was Microsoft gemacht hat, wir haben im Prinzip auf Basis dieses ITIL-Frameworks das Microsoft Operations Framework gebaut. Das ist nichts anderes als im Prinzip ein Minimalansatz, wie ich diesen IT-Service-Management-Prozess leben möchte. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier eigene Prozessbeschreibung für den Bereich Service Desk. Da ist im Prinzip definiert, was sind die Minimalprozesse, die ich brauche, welche Rollen spielen damit, was für Ziele verfolge ich, was ist die gemeinsame Sprache. Das ist im Prinzip ein Dokument, das je nach Prozess zwischen 50, 70, 80 Seiten ist, also relativ handhabbar, wenn ich sowas einführen möchte. Und genau auf Basis dieser Prozessbeschreibung baut unser Service-Management-Werkzeug auf. Ist aber interessant, sich durchzulesen. Und das Interessante dabei ist, wenn man sowas implementiert hat, hat man mal den Minimalansatz und kann dann weiter wachsen. Das heißt, man verwendet dann natürlich wieder ITIL, um hier, sagen wir mal, seinen eigenen Prozess zu optimieren. Gut, diese Listenfelder werden uns bei jedem Prozess begegnen. Das Interessante dabei ist, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt zwar von uns diesen Vorschlag, wie wir sowas machen würden. Das kann zu 80-90% auch in Ihren Unternehmen zutreffen, muss es aber nicht. Und dann geht es im Prinzip relativ einfach über Listenfelder sowas zu konfigurieren. Das heißt, es sind dann nicht in Visual Studio oder .NET Programmierung drinnen, sondern es sind einfach Listen, die ich hier direkt im Operations Manager dann verändere. Also man sieht schon, das System ist auch darauf aufgelegt, sage ich mal, auch in der Integration, sage ich mir, entsprechende Ersparnisse zu bringen. Ja, was machen wir im Prinzip noch? Wir können sagen, was ist die Auswirkung dahinter? Kann ich sagen, okay, es ist ja wichtig, es ist eine Standardauswirkung, geringfügig, schwerwiegend, was auch immer. Wie bewerte ich das Risiko dahinter? Und dahinter liegen auch Metriken. Das ist vor allem auch dann interessant, wenn es zum Beispiel im Bereich Incident Management beim Risiko geht. Das heißt, welche Incidents haben welche, sagen wir mal, Wiederherstellungszeitzyklen. Das heißt, wenn zum Beispiel in der Incident länger als 2 Stunden unbearbeitet im Service Manager liegt, aber das ist ein hochkritischer Incident, dann laufen hier entsprechende, sagen wir mal, Eskalationsmechanismen in den Workflows. Genau für solche Tätigkeiten haben wir hier auch die Möglichkeit, Bewertungen durchzuführen und mit der Priorität. Was man natürlich immer mehr machen kann, ich kann hier Anmerkungen treffen, einfach um hier zu zeigen, was mache ich denn eigentlich in dem speziellen Release-Management zum Beispiel. Im Versionspaket kann ich dann im Prinzip dazu flecken, welche Konfigurationselemente betrifft es. In dem Fall ist es nichts anderes, also wir machen hier im Hintergrund eine Abfrage gegen die CMDB. Das heißt, da sind dahinter, wie wir gehört haben, Active Directory-Daten, Configuration Manager-Daten, Operations Manager-Daten, VMM-Daten. Und genau diese Daten liegen mir alle immer hier im Fall vom Release-Management zur Auswahl zur Verfügung. Das gleiche gilt für Incident, Problem-Management, Change-Management. Das heißt, da gibt es eine direkte Integration. Also da könnt ihr im Prinzip irgendwelche Computer dazuflecken, die halt für diesen Release-Zyklus relevant sind. Genauso bei den Diensten. Wir haben zuerst schon gehört, beim Operations Manager diese Distributed Applications, das sind im Prinzip Services, die ich im Monitoring zusammenbaue. Genau das könnte man auch direkt da importieren, dass diese Services auch direkt hier im Service Manager vorhanden sind und die kann ich dann letztendlich auch für meine Prozesse weiterverwenden. In Form vom Release Management gibt es dann hier natürlich Planungstätigkeiten, das heißt, bis wann soll das fertig sein, wann ist die geplante Endzeit, wann ist die Startzeit, was ist wirklich die Istzeit, habe ich eine Downtime, wann ist die Downtime. Das heißt, das sind im Prinzip Felder, die wir, sage ich mal, aus Best Practices mal vordefiniert haben. Diese Felder sind nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie hätten gerne andere Felder da drinnen, können Sie es natürlich jederzeit adaptieren. Ja, ich kann natürlich da entsprechend auch dokumentieren, wie viel Arbeitszeit wird das ungefähr beantragen, diese Release-Zyklus, welche Kosten sind geplant und was ist letztendlich der Ist-Status. Die Aktivitäten sind dann interessant, weil da definiere ich dann, was ist eigentlich zu tun. Ich habe es zu Beginn kurz erklärt, Aktivitäten sind das kleinste gemeinsame Vielfache. Das kann jetzt eine manuelle Aktivität sein, das kann eine automatisierte Aktivität sein. Für die, die sich schon mit Service Manager in der Vorgängerversion beschäftigt haben, es gibt hier die Aktivitäten, hat es schon vorher gegeben, aber immer nur sequenziell. Das heißt, ich habe eine Aktivität nach der anderen abarbeiten können. Sagen wir, ist im Incident Management vielleicht ein okay, im Problem Management vielleicht auch, nur im Release Management ist das eigentlich nicht ausreichend. Da haben wir meistens sehr viele parallele Aktivitäten. Das heißt, wenn man jetzt auch dieses Konzept der parallelen Aktivitäten, wie man hier zum Beispiel sieht, direkt in den Service Manager integriert. Das heißt, auch diese parallelen Aktivitäten sind neu und kann man eigentlich in jedem Prozess verwenden. Das heißt, das kann man auch im Incident und Change Management verwenden. Das heißt, hier definieren wir zum Beispiel, okay, da habe ich Hardware-Änderungen an einem Cluster-System. Das bewirkt zwei manuelle Aktivitäten, nämlich einmal tausche ich hier zum Beispiel die Netzwerkkarte und einmal tausche ich das ILO-Board aus. Ich habe jetzt natürlich auch erklärt, dass wir versuchen, Change-Requests auch hier zusammen zu schachteln. Das in dem Fall kann ich direkt zum Beispiel bei einer manuellen Aktivität auch einen Change-Request verknüpfen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich habe jetzt noch fünf Change-Requests, die möchte ich auch in dem Release mit abhandeln. Dann kann ich im Prinzip hierher, sage, verknüpfe ich mit einem Change-Request, wähle den Change-Request aus und hätte ihn dann direkt dann im Release-Management mit drinnen. Untergeordnete Elemente, das wäre jetzt die angesprochene Verschachtelung von Releases. In dem Fall habe ich hier die KW22 Release hineingeschachtelt. Das heißt, hier kann ich einfach, sage ich mal, Verschachtelungen von einzelnen Releases durchführen. Dokumentation. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, sagen wir mal, Freitext diesen Release zu dokumentieren. Verknüpfte Elemente, also wir sehen, da gibt es auch schon verknüpfte Change-Requests. Das heißt, da gibt es Change-Requests, die bereits in dem Release geplant sind. Das heißt, sowas dokumentieren wir hier natürlich auch mit. Also in dem Fall sind es zwei Change-Requests, die im System vorhanden sind und die werden im Rahmen dieses Releases durchgeführt. Ich kann natürlich weitere Sachen verknüpfen, Knowledge-Base-Artikel, also das System hat auch einen Knowledge-Base. Management-Funktionalität mit drinnen, solche Artikel könnte ich damit hinzufügen und eben durch die Möglichkeit, immer irgendwelche Dateien hochzuladen. Dass man zum Beispiel für irgendein Release eine besondere Beschreibung schon vorhanden ist, in einem Word, in einem PDF-Dokument, kann ich das hier hinzufügen. Und zum Schluss natürlich, wenn diese Aktivitäten durchgeführt worden sind, habe ich natürlich die Möglichkeit, das Ergebnis zu dokumentieren. Das heißt, ist es erfolgreich implementiert, habe ich einen Fehler gehabt, wo ist überhaupt nicht genehmigt worden. Das heißt, ich kann ja genauso, Release-Management sollte auch genehmigt werden. Das heißt, wenn der Genehmigungsprozess fehlschlägt, weil einfach einer sagt, okay, na, für mich ist das nicht okay, dann kann ich das auch hier dokumentieren. Und ähnlich wie wir es bei den Configuration-Items gesehen haben, wird auch hier immer mit dokumentiert, was wurde denn an dem einzelnen Formular oder an dem Prozess eigentlich verändert. Das heißt, man sieht schon, okay, in dem Fall habe ich gestern diesen Release angelegt mit den entsprechenden Werten und das Ganze wurde dann auch noch zum Beispiel hier beim Workflow. Das heißt, im Hintergrund laufen immer Workflows, wurde das zum Beispiel von dem Status neu in den Status bearbeiten automatisiert hineingefleckt. Das heißt, im Hintergrund laufen auch Workflows, die schon vordefiniert sind, für zum Beispiel hier Release Management, die gewisse Aktivitäten machen, um hier einfach das Thema IT Service Management, diese Prozesse zu automatisieren. Ja, das war mal so ein kleiner Einblick in den Bereich IT Service Management, wie sowas eigentlich ausschaut, von den Formularen her, vom Look and Feel, in dem Fall war es Release Management. Ähnlich schaut es natürlich aus im Bereich Incident Management, Problem Management. Ich glaube, der Klaus zeigt dann in der letzten Session kurz einmal das Incident Management her, weil da gibt es auch einen Automatisierungsworkflow dahinter. Das ist im Prinzip die Basis, die wir hier verwenden, um, sagen wir mal, das Thema IT-Service Management zu adressieren. Gut. Also ich empfehle den Datenstick, weil der ist doch um einiges schneller. Es war im Prinzip die gleiche Umgebung. Gut, verlassen wir den Service Manager, gehen wir über zum Orchestrator. Der zweite wichtige Baustein im ITSS-Service-Konglomerat. Was steckt dahinter? Das ist im Prinzip unsere Automatisierungslösung für technische Prozesse. Das heißt, alles, was irgendwie technisch automatisieren kann, provisionieren kann, konfigurieren kann, das ist die Domäne vom Orchestrator. Alles, was Richtung IT-Service-Management geht, das ist der Service Manager. Klassisch haben wir es in Unternehmen so, es gibt sogenannte IT-Silos. Silos jetzt wird ein bisschen abstrahiert dann, sind im Prinzip meistens Abteilungen, die halt gewisse Funktionen haben. Das heißt, ich habe meistens irgendwo ein Security-Team, ein Storage-Team, ein Helpdesk-Team, das meine Calls macht, Event-Management, das vielleicht auf meine Events im Unternehmen horcht, eine Netzwerkgruppe. Das heißt, ich habe da mehrere Abteilungen, die unter Umständen bei gewissen Prozessen im Unternehmen involviert sind. Das kann jetzt zum Beispiel sein, eine klassische Incident-Response. Das taucht einmal irgendwo im Event-Management auf, da gibt es ein Problem, das Ganze wird im Helpdesk abgebildet. Dafür muss ein CMDB aktualisiert werden und letztendlich eine Konfiguration ausgebracht werden. Das geht weiter und weiter. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel einmal anhand eines Lifecycle-Management-Prozesses für virtuelle Maschine anschauen, dann sind da meistens schon relativ viele Leute involviert. Das beginnt einmal generell bei dem Monitoring von einem Request. Das heißt, irgendeiner füllt zum Beispiel so einen Service-Request, also ich hätte gerne eine neue virtuelle Maschine. Dann bearbeitet es meistens der Helpdesk. Der Helpdesk schaut rein, okay, da gibt es einen Change-Request. Dann wird im Prinzip das Ganze in der CMDB nachgepflegt. Dann passiert die Konfiguration. Zum Beispiel ich klone hier eine virtuelle Maschine. Das Ganze wird dann im Storage-System mit einem Platz dafür geschaffen. Ich muss eine Netzwerk-Connectivity herstellen. Ich muss dann letztendlich entsprechend die CMDB wieder updaten, dass hier neue Komponenten zur Verfügung stehen. Und ich kann dann entsprechend diese neue virtuelle Maschine auch in mein Monitoring einbinden. Und wenn ich mit dem Ganzen fertig bin, habe ich den Request abgeschlossen. Das ist, sage ich mal, traditionell meistens eine Durchlaufzeit, sage ich mal, von mindestens 2-3 Tagen, bis sowas einmal, so eine neue virtuelle Maschine im Unternehmen vorhanden ist. Klar, mit Virtualisierung hat sich einiges getan. Das kann man jetzt direkt über meine VMM-Konsole machen, kann eine neue virtuelle Maschine hochziehen. Nur ich muss trotzdem das drumherum, das ganze Change-Management betrachten. Ich muss sowas ins Monitoring einbinden und genau für solche Tätigkeiten habe ich den Orchestrator, der mir diese technischen, sage ich mal, Anforderungen abnimmt. Das heißt, der konfiguriert man dann letztendlich mein Backup-System, der konfiguriert das Storage, der konfiguriert vielleicht sogar mein Netzwerk. Und wie das Ganze vom Konzept her ausschaut, will uns der Klaus jetzt ein bisschen näher bringen. Einfach klicken.
Gut. Wir haben uns entschlossen, eben den Orchestrator ein bisschen detaillierter zu machen, weil wir davon ausgehen, das werden noch nicht alle kennen. Was sind das Konzept dahinter oder was brauche ich alles? Also im Prinzip ist es ein relativ einfaches Tool. Er braucht eine SQL-Datenbank, dann haben wir einen Management-Server und dann haben wir einen Runbook-Server. Und dann gibt es noch die Orchestrator-Konsole. Mehr gibt es eigentlich schon gar nicht dazu. Und was man dann eben damit tut, sind Activities. Und Activities, wie man hier unten, falls man es sehen kann, man hätte es vielleicht nur weiß schreiben sollen, aber es sind Kleinigkeiten, dass es eben verschiedene fertig vordefinierte Aktivitäten geben. Das kann eben sein, ein Datenbankskript oder einen Webservice involvieren oder eine Mail senden. Das sind einfach schon fertige Tasks, wo ich habe, wo ich einfach dann nur noch Parameter übergebe. Und aus diesen ganzen Activities, genau das habe ich jetzt befürchtet, baut man dann sogenannte Runbooks oder oft wird auch noch Workflows dazu gesagt. Also in der Konsole heißen es jetzt Runbooks, im Opalis hat man noch Workflows gesehen, deswegen finden es teilweise auch noch die Bezeichnung Workflows. Und diese Runbooks sind dann genau eine Zusammensetzung von verschiedenen Aktivitäten, wo Sie natürlich am Schluss ein gewünschtes Ergebnis erreichen möchten. Und was das Ganze noch so interessant macht, ist der Databus. Und der Databus heißt, jede Aktivität, wo ausgeführt wird, schreibt seine Daten mit auf dem Databus. Und das heißt, ich kann im dritten Schritt wieder auf Daten zurückgreifen, die ich vielleicht im ersten eingesammelt habe. Und das macht das Ganze halt so mächtig, dass ich einfach gewisse Abläufe immer wieder aufrufen kann, eben, dass wir gesagt haben, wenn es jetzt ein Change Request ist, dass der definiert worden ist, aber ich kann im letzten Schritt schon wieder drauf zugreifen oder im weiteren Schritt date ich wieder was ab, weil die Informationen über diesen Prozess habe ich genau auf diesen Databus. Und wenn ich das Ganze installiert habe, gibt es halt einmal schon ein Set an Standardaktivitäten, die einfach mit dem Orchestrator mitkommen, die ich sofort verwenden kann. Was ich jetzt vergessen habe, es gibt auch noch unten Variablen, wo sie verwenden können, die auch immer wieder aus diesem Workbus aufgerufen werden können. Um das Ganze noch spannender zu machen oder jetzt auch dann eben für die System Center Sachen, gibt es sogenannte Integration Packs, die eben wiederum spezifische Aktivitäten bieten. Also wie gesagt, aus der Microsoft Genie, man sieht schon, die ganzen System Center 2012 Produkte, es gibt für jedes ein Pack dafür. Und eben, wie vorher schon angesagt, es gibt eben nicht nur Microsoft, es gibt es für VMware, es gibt für die HP-Geschichten, die NetApp macht da auch sehr viel. Oder es gibt auch noch ein Integration Toolkit, was heißt, wenn Sie jetzt irgendwas haben, das immer wieder kommt, können Sie über das Toolkit genau doch eine Aktivität generieren. Und wenn wir es nachher sehen, wenn ich das Design brauche, eben diese Aktivität plus 10 und ich brauche nur den einen Parameter und brauche nicht immer wieder vielleicht den kompletten Skript. Was auch noch gibt, was wir es aufgeführt haben, ist die Open Source Community, des Codeplex. Und da liegen auch schon einige Integration Packs, die man verwenden kann. Da muss man sich dann selber überlegen, die sind halt nicht supported, die werden teilweise von Microsoft, teilweise stellen die andere zur Verfügung. Und jetzt seit ein paar Tagen ist auch ein Pack an RAMBooks, so Templates quasi oder so Best Practice von Microsoft drin. Also weil wir haben immer gefragt, wo kann man das her haben. Also dann würde ich mal auf Codeplex schauen, da ist jetzt ein neues drauf, das man verwenden kann. Gut. Und wie das Ganze live ausschaut, zeige ich Ihnen jetzt. Und ich bin mittlerweile auch auf den Datenstick gewechselt, also das schaut doch etwas flotter aus. Gut, jetzt sind wir im sogenannten RAMBook Designer, also hier startet man das Ganze. Also wenn ich das Ganze installiert habe, es gibt noch ein Punkt auf der Management-Server gibt es einen Deployment-Manager, dann muss ich einmal, diese Integration-Packs werden über diesen Deployment-Manager einmal ins System eingebracht und von dort aus deploy ich es dann auf die ganzen RAMBook-Designer, je nachdem, wie viel ich dann hätte. Und dann habe ich das Ganze zur Verfügung, dann ist das, was wir da auf der rechten Seite sehen, das sind dann eben die ganzen Activities, die ich verwenden kann. Sie sehen die System-Center-Produkte, ich habe jetzt HP noch als Beispiel reingetan. Es gibt aber auch Active Directory, das werden wir dann in der dritten Session verwenden und eben diese sogenannten Standardaktivitäten, die immer drin sind. So, vom Aufbau her, ich habe hier eben dann einen Folder oder ich kann mir Folder machen, wie viele ich gerne hätte. Man sagt bloß, es sollte sinnig sein, dass man es nachher wieder findet oder in dem Beispiel. Das war mein erster, das war genau dieser Workflow, den wir gebraucht haben, unseren 6.0 Cluster, da wo unsere Demos drauf laufen zum Patchen, weil jetzt machen wir es mit dem VMware, das war genau früher diese Tätigkeit, was uns echt viel Zeit gekostet hat. Und da ist eben genau dieser Cluster Node Update Prozess. Und was man hier jetzt eben sieht, ich habe einen Startpunkt und dann geht es erst einmal in den 2.0 Überprüfung. Und das ist halt auch eine der Stärken, ich kann aus einem Prozess Unterprozesse aufrufen. Und dieser Unterprozess 2.0 als Beispiel, jetzt ohne, dass wir jetzt alles im Detail anschauen, aber da sieht man schon, da startet was, da werden Counters resettet, er geht hier in eine Datenbank-Query rein, holt sich Informationen und das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt habe ich auf dem Datenbus die ganzen Informationen, welche Updates da gerade anliegen. Und das war jetzt noch ein Activity aus dem Config Manager 2.7, die Compliance. Also er würde jetzt zu dem in dem Zeitpunkt hergehen, würde in die Config Manager Datenbank reingehen und würde das vergleichen, was wir vorher aus der Datenbank geholt haben und sagt, ist es installiert, ist es nicht installiert. Und wenn wir dann am Schluss rauskommen, gibt es nämlich die Möglichkeit, eben Endwerte zu übergeben, wenn es notwendig ist. Und dann steht eben dort, required updates vorhanden oder Ich kann eben sagen, weil eben nichts vorhanden ist, keine required. So, und das ist jetzt der Prozess, Unterprozess ist durchgelaufen und wird mir eben eins von den zwei Werte zurückgeben. Der ungünstigste Fall wäre natürlich Error. Deswegen sollte man, wenn man das designt, auch immer Error-Pfade einbauen, weil, na klar, kann irgendwo was fehlschlagen, man sollte das in irgendeiner Form mitkriegen. Gehen wir wieder zurück, also in dem Fall haben wir eben das gecheckt und dann habe ich jetzt die Möglichkeiten, und das werden wir nachher ganz kurz sehen, mit diesen Links weiterzugehen und auf die Links habe ich schon Möglichkeiten zu filtern. Und da schaue ich jetzt zum Beispiel, filtere ich Message von Überprüfung 2.0, was man da eben gesehen hat, equals success. Also da ist eben von unten in dem letzten oberen Punkt war die Meldung success. Andererseits, wenn ich jetzt sage, habe ich Ihnen ja gezeigt, oder haben Sie gesehen, dass ein Punkt keine Updates required, dann habe ich genau dieselbe Message von unten und ich schaue equals no update. Also jetzt nehme ich den Wert no update und wenn jetzt no update zurückkommen wird, fahre ich diesen Pfad, weil es macht gar keinen Sinn, den ganzen Prozess anzuschmeißen, wenn kein Update drin ist. Dann hätte ich noch einen Informationsalert für mich jetzt generiert, ob das in der Praxis Sinn ist, das kann man sich diskutieren. Dann wird einfach ein Mom-Alert, es wird gar nicht gestartet und der ganze Prozess ist fertig und meldet zurück, der ist gepatcht. Andererseits, wo wir gesagt haben, es würde losgehen, sehen Sie jetzt hier Cluster Node Maintenance. Das war halt nur der alte VMM-Skript gewesen, wo er eben hergegangen wäre, das Ganze zu stoppen. Dann hätte er überprüft von dem Maintenance-Mode. Und da sieht man den nächsten Punkt, was man machen kann. Das ist dieser Pfeil. Ich weiß nicht, ob man es da hinten, wird man es nicht sehen, aber jetzt glaube ich, sieht man es. Dieser, oh, dann kann ich mit der Maus nicht mehr gut, aber dieses schwarze Hackerl, das bedeutet Looping. Was Looping heißt, er würde das jetzt immer wieder eine Zeit lang probieren und Sie haben, können hier Exit Codes definieren. Und irgendwann sollte ja der Maintenance-Mode erreicht sein, dann geht das auf True und er würde den Prozess weitermachen. Oder Sie sagen, nach irgendeiner Anzahl soll er trotzdem aussteigen. Also da habe ich auch die Möglichkeiten, das zu definieren, wann er eigentlich weitermachen soll. In dem Fall gehen wir weiter, dass er jetzt irgendwann fertig ist. Und dann wäre jetzt zum Beispiel die Integration mit dem Operation Manager, die wir jetzt mit dem VMM auch nicht mehr brauchen, aber dann hätte er diesen ganzen Host in den Maintenance Mode gesetzt. Also das war die Integration zum Operation Manager gewesen. Dann hat er das Ganze gemacht, dann wäre eben da der nächste Step eben gewesen, Start Install Updates, das waren wir wieder da unten, und da war es jetzt eine Kombination mit dem Config Manager gewesen, er hätte ihn in eine G-Collection reingetan, also das ist zum Beispiel eine fertige Activities, die es einfach gibt, dass wir das nachher noch sehen, und das werden wir nachher in der dritten Teil nochmal sehen, und das Schöne ist jetzt auch wieder Collection oder den Computernamen. Das ist jetzt wieder eine Variable, die vom man spricht von einer Published Data, das kommt eigentlich wieder von vorne. Deswegen ist das derselbe Prozess für alle meine 6 Knoten, bloß es wird immer der Name dann ausgetauscht zu der Laufzeit, also wo es halt gerade daherkommt. Also das ist eben genau diese Stärke von dem Databus. Und das war ja vorher auch eine Frage, oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Config Manager was gemacht habe und ich brauche ein Refresh-Intervall, das wäre zum Beispiel hier auch gemacht worden, der würde jetzt den Config Manager, was der Willi in der ersten Session immer in dem Wizard gemacht hat, reingegangen, das könnte der Orchestrator Remote genauso antriggern. Gut, und dann sehen Sie genau dasselbe, dann wieder weiter mit Success-Kriterien, wo er das einfach mit bis zur Überprüfung und in dem Prozess wäre einfach geschaut, der hätte es so lange gecheckt, bis im SCCM wirklich drinsteht, diese Updates waren gepatcht und dann hätte er gesagt, das ist okay und irgendwann wäre der Cluster fertig gewesen. Also das einmal als Beispiel, dass man wirklich sieht, was man da alles tun könnte, also von Verschachtelungen über die ganzen Informationen, was man da auf die ganze Laufzeit hat. Dass man das wirklich recht leicht bauen kann, wie gesagt, dass Sie bauen einfach einen neuen Folder oder wie immer, Sie sagen neues Runbook. Und das Ganze ist wirklich ein Drag and Drop. Ich ziehe das rein. Also egal, was ich da jetzt machen möchte. Ich meine, da waren es jetzt GetDataSort, dass man das bloß sieht. So, und dann kann ich da im Informationen, da hinterlege ich Parameter. Das werden wir dann im dritten Teil noch mehr sehen, was ich da immer will, brauche. So, das würde jetzt heißen, wenn ich diesen Runbook starte, müsste ich ihm ein Parameter Database übergeben. So, und dann ziehe ich mir einfach hier das zum nächsten Ding, dann ist der Workflow eigentlich verbunden. Das würde standardmäßig, sobald der als Success ausgefüllt ist, würde er das starten. Sie haben vorher gesehen, also da könnt ihr jetzt, wenn es was anderes ist, schon mal filtern, bis er weiter tut. Und dann ist das jetzt ein Get Source. Jetzt habe ich keinen Tipp. Ja, schlechtes Beispiel. Da gehen wir schnell. Das war jetzt echt ein schlechtes Beispiel, weil die das nicht konfiguriert. Sie haben die ganzen Options für diese Manage, für die jeweiligen Integration Packs, zum Beispiel Active Directory. Da wird die Connection einmal global definiert, da legen Sie einmal den Account hin, das brauche ich dann nachher in die Runbox nicht mehr. Das ist dann alles schon hinterlegt, Sie können das auswählen. Also das tue ich einmal zentral konfigurieren, für den DPM habe ich es jetzt leider nicht gemacht. Also sonst für Config Manager Operation mit diesem ganzen fertig, da sind die Accounts einmal fertig hinterlegt. Nehmen wir den schnell und löschen wir das raus. So, und da würden Sie jetzt sehen, die Connection-Name, da könnte jetzt eben den Config-Manager nehmen, das habe ich alles schon zentral definiert. Dann hätte er die Connection, er wüsste, wo er sich hinwenden müsste, und bei der Collection jetzt nur als Beispiel würde ich jetzt natürlich jetzt nicht Data Source, sondern da würde ich in dem ersten Schritt die Collection übergeben und dann hätte ich eben die Publish Data und dann sehen Sie schon, er verweist da auf das erste und ich habe das drin und schon wäre jetzt in dem Workflow drin, sobald das gestartet wird, würde ich jetzt zum Beispiel die Collection Database auswählen. Dass man das einmal vom Prinzip her gesehen hat. Gut, das einmal, dass man mal ein Gefühl gekriegt hat, so arbeitet man mit dem Ganzen. Und dann gibt es eben noch die Orchestrator-Konsole dazu. Und die ist dann eher nur noch für einen operativen Betrieb gedacht. Auch wäre es möglich zu sagen, dass man diese Runbooks einschränkt mit Permissions, dass sie sagen, okay, sie haben einen fertigen Task und das darf der Helpdesk-User starten, würde aber auf die Systeme nie Zugriff haben, wäre möglich. Und hier sieht man eben jetzt die ganzen Runbooks, die es dann schon gibt. Und dann kann ich dann eben reingehen in die ganzen Runbooks selber. Da werden wir dann im dritten Teil noch damit arbeiten. Dann habe ich dann die ganzen Instanzen. Und hier würde ich auch immer sehen, ob schon was passiert ist. Und ihr könntet mir auch hier anschauen, was dann passiert ist. Also wenn ich jetzt das dann live machen würde, würde das auch ein live, quasi Live-View sein, wo der ganze Prozess momentan steht. Gut. Wie gesagt, dann im dritten Teil verbindet man das noch mit dem Service Manager.
Ja.
Ja. Servus, ja.
Wiederholst du das dann?
Das ist die Standard, Michael. Also es geht die Frage, die ich werde mit der Standard antworten, it depends. Vielleicht die Frage, es geht, welche SQL-Server, was ist die Menge und wie soll man es aufteilen? Ist es wirklich die... Okay. Generell, es unterscheidet sich sehr stark von den Produkten, was von der Anzahl an Datenmengen und was man von der Performance braucht. Der Orchestrator selber, ganz klein, wenig Performance. Operation Manager, wir haben zwei Datenbanken drin, die operationale, sehr gute Performance, ist aber von der, geht um die 30, also in Österreich sage ich mal 10 bis 20 Gig, was die operationale Datenbank. Da gibt es aber auch einen kompletten einen Sizer dazu. Also es gibt für alle Produkte einen Sizer, wo man wirklich reinschauen kann, wo man sagt, also dann sagen wir für ihr Agent zum Beispiel, sind drin, kommt der Wert raus. Und dasselbe gibt es für den Service Manager. Service Manager hat zwei Datenbanken und Data Warehouse und Operationale, da ist jetzt auch die Frage, wie viel, je nachdem, wie viele Systeme dementsprechend wird die groß. Und Config Manager sollte auch, die wird nicht groß, aber sollte performant sein. Also es kommt auch sehr stark darauf, wenn man in der heutigen Hardware, wenn Sie einen großen SQL-Server haben und der hat eine gute Storage, können Sie auch sicher einige dieser Datenbanken sehr wohl auf einen Server bringen. Und dann gibt es halt bei manchen Empfehlungen, bei einem kann ich es mitlaufen lassen, beim Ops Manager sagen wir normalerweise, sollte er nicht unbedingt auf dem Management-Server sein. Also die 2012er unterstützen noch 2.8 mit einem Service Pack oder 2.8 R2, das steht da drin. Also was noch nicht unterstützt wird, ist 2012. Das ist zu kurz gewesen, aber die ganzen 2.8er R2-Schienen sind schon supported. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, it depends, es ist leider so, es gibt keine Generation, aber es gibt wirklich, gerade für einen Service Manager, für einen Ops Manager, gibt es die Sizing Guides, wo Ihnen auch ungefähr sagt, das brauche ich an Hardware, das war die optimale Spindelzahl, ja. Ja, Datenbanken macht er auf jeden Fall für jedes Produkt eine. Die Frage ist, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo es. Müsste so sein, ja. Ich habe ihn selber nicht durchgespielt. Also die Frage ist, wegen System Center Unified Installer, falls er nicht hat. Also das ist gedacht, eben primär für Demo im Environment aufgesetzt. Ich muss meine Sourcen zusammenkopieren und er installiert alle 8 Produkte auf einmal. Also ich habe am Schluss alle 8. Ich weiß, dass man die SQL-Ressourcen dazugeben muss, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel. Aber der macht sicher keine 8 SQL-Server nicht. Ja. Also er würde die Service Manager würde er auf jeden Fall trennen wohl. Also man, wie gesagt, Orchestrator oder VMM-App-Controller kann man sicher zusammenleben. Also der App-Controller hat auch eine SQL-Datenbank, aber die legt man sicher mit dem VMM zusammen. Ops-Manager, hochperformant Data-Warehouse ist die Frage, wie oft sie wirklich Reports ziehen. Also wie gesagt, ich kann Ihnen leider keine generelle Aussage sagen, aber wie gesagt, die Sizing-Guides geben sehr detaillierte Auskünfte von eben von welchen Szenarien weg man spricht und was man am besten machen soll. Na, Rest der Frische. Ob in der Connection mit dem Operation Manager, ob der permanent die Connection zum Operation Manager hat oder wenn er Workflows, was tun wir da, ob er jetzt mal eine neue Connection aufreißt und der würde jetzt mal eine neue Connection aufreißen.
Sole, Deutsch oder das Produkt war gemischt mit den anderen System Center Produkten?
Das ist auch unterschiedlich von den Produkten. Manche sind von per Default schon mehrsprachig. Der Service Manager ist mehrsprachig, der VMM ist mehrsprachig. Der Operation Manager würde ich empfehlen, in Englisch zu installieren. Config Manager, es gibt sie in Deutsch, wie gesagt. Was soll ich sagen? Also, wenn Sie kein Problem mit Englisch haben, ist es gescheiter, das auf Englisch zu installieren. Weil es einfach aus der Praxis, wenn man mal einen Fehler hat oder einen Fehler sucht, findet man einfach in den Knowledge Base Artikeln im Englisch halt einfach viel mehrer. Und die Community oder wie haben wir gesagt, Orchestrator oder es gibt auch sehr viele Community-Sachen für alle System Center Produkte. Ich meine, da ist halt 95% Englisch, ja. Aber eben für die Konsolen, eben manche Konsolen sind eben sprachabhängig, die schauen nach, was für eine Sprache eingestellt ist, dementsprechend meldet sich der Client in dem, also die Konsole in der Sprache. Und wie gesagt, der Service Manager ist klassisch. Ich glaube, 10 oder 11 Sprachen sind da out of the box drin. Wir arbeiten teilweise, also ich arbeite mit einem englischen Workstation, deswegen ist bei mir alles Englisch. Der Orchestrator ist nur Englisch. Beim Operation Manager haben sie mittlerweile auch die Möglichkeit, teilweise gibt es deutsche Sprachpakete dazu. Also ich würde es trotzdem Englisch installieren, aber es gibt, wenn man es haben möchte, manche Management Packs mit deutschen Zusatz, dann habe ich die Meldung in Deutsch. Muss man sich überlegen, ob man das machen möchte. Aber als generelle Empfehlung, wie gesagt, wenn man es keine Einschränkung hat, würde ich es primär doch auf Englisch installieren. Gut. Sonst noch Fragen? Ja?
Wie sieht es aus mit dem Managen mehrerer Domänen?
Auf welchem Produkt? Oder? Das ist die Frage.
Ja, von allen, oder?
Wie gesagt, Operation Manager per Default immer so schon aufgesetzt. Also da gibt es alle Szenarien, ob das DMZ, ein Forest, also Config Manager auch. Da habe ich halt dann mehrere Primary Sites, aber das ist auch schon von vorhin immer vorgesehen gewesen. Im Service Manager prinzipiell ja, da gibt es dann Einschränkungen, weil wenn ich gesagt jetzt mit einem Self-Service-Portal, wo man nachher noch arbeiten will und er kennt die Domäne nicht, dann glauben manche Dinge, wir selbst authentifizieren, also dass er zum Beispiel auf dem Portal sagt, man nachher kennt eigentlich, welcher User das ist. Wenn ich natürlich nicht da drin bin, werde ich das nicht kennen, dann verliere ich ein paar Funktionalitäten. Aber generell, diese Konnektoren könnte ich, Sie haben vorher gesehen, da habe ich Connection Account, ich könnte auf andere Sachen reingehen. Dann verliere ich in manchen Bereichen Funktionen. Okay? Bitte. Sonst jetzt noch Fragen, weil hätten wir jetzt nochmal.
Ja, wir hätten.
Jetzt hätten wir dann nochmal eine Viertelstunde Pause und wie gesagt, in der letzten Session geht es eigentlich nur noch um Demos. Dann werde ich versuchen, zwei Sachen live zu machen. Das heißt, einmal einen Incident, wo wir jetzt generieren, wo wir in der MOM-Session gesehen haben, dass wir diese Applikation, wo eben die Web- und der Datenbankserver dahinter ist, werden wir den Webserver stoppen. Was natürlich impliziert, dass es einen Alert gibt. Dieser Alert wird im Service Manager auftauchen und da ist dann eben ein Template hinterlegt, das ist ein Runbook. Da werden wir dann nochmal in die Runbooks eingehen, der das automatisiert anschmeißt und den Alert schließt. Das ist das eine. Dann werden wir das zweite, was wir probieren wollen, ein Self-Service-Dienst eben, dass man über Self-Service-Portal einen AD-User anlegt. Genau dasselbe. Da ist dann wieder ein Runbook involviert. Das importieren wir, das binden wir ein und am Schluss sollte am Self-Service-Portal eben das zur Verfügung stehen und wir werden das mal anlegen und am Schluss sollte man einen AD-User haben. Und das eben, dass Sie gesehen haben, wirklich die ganzen Produkte, eben Service Manager, Orchestrator, einmal mit dem Ops Manager oder einmal mit dem AD-Pack zusammenspielt. Und wenn da noch Zeit bleibt, werde ich noch ganz kurz über zwei Solution Accelerator drüber gehen, die seit letzten Donnerstag, Freitag da sind. Deswegen sind wir nicht mehr ganz fertig geworden. Das ist einmal das Cloud Process Pack, wo es dann wirklich darum geht, dass Sie auch über das Portal komplette Clouds, was wir auch heute kurz angesprochen haben, anfordern können bis zu virtuellen Maschinen. Und der andere wäre eben der Application Approval Workflow. Das haben wir leider heute, glaube ich, nicht mehr gesehen beim Config Manager. Im Config Manager, der Willi hat zwar gezeigt, dass es über dieses Installationscenter die Software gibt, aber es gibt auch neu im 2012 ein komplettes Portal, wo man hingehen kann, wo man sich Software anfordern kann und über das Portal hat man jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, diese Software muss approved werden. Und wenn ich das tue, hätte ich bis dato immer in den Config Manager reinschauen müssen und wir wollen aber natürlich alle solche Anforderungen im Service Manager haben, weil da gehört es ja rein und da gibt es eben auch einen Workflow, der das rüberzieht, das werde ich einmal ganz kurz zeigen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns in einer Viertelstunde wieder.
So ist es. Danke für die Ausführungen.